Ich lese den Text zur Predigt aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen gestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fisch und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hat ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Ich möchte jetzt mit uns beten.
Ja, wie ihr wisst, waren Rainer und ich ja mit einer Reisegruppe im Herbst wieder in Israel. Die Monika Emmerich war auch mit dabei. Und deshalb habe ich gedacht, lasse ich euch immer auch ein bisschen teilhaben an dem, was wir dort erlebt haben. Und deshalb habe ich diese kleine Trilogie jetzt mit euch gemacht in den letzten Tagen. Über Bethlehem, über den Ölberg und heute der dritte Teil über den See Genezareth. Wenn man eine Israelreise macht, ist der Besuch von zwei Orten ein absolutes Muss. Jerusalem und der See Genezareth. In Jerusalem vollendet sich der Auftrag Jesu, aber am See Genezareth beginnt er. Es gibt viele schöne Seen auf dieser Welt, aber am See Genezareth hat Jesus, der Sohn Gottes, gelebt und gewirkt. Und das macht diesen See so einzigartig. Es ist der See unseres Herrn. Und der Herr hat diesen See geliebt. Woher wir das wissen? Nun, weil er als Auferstandener dahin zurückkehrt. Ganz interessant, dass er als Auferstandener auch wieder an diesen See zurückkehrt. Wir lesen das in Johannes 21, mehr davon nachher. Als das öffentliche Wirken Jesu begann, nach seiner Taufe und Versuchung, zog der Herr ganz bewusst von Nazareth nach Kapernaum, an das Nordwestufer des See Genezareth um. Dort berief er sich seine ersten Jünger. Dort hielt er seine große Bergpredigt. Dort geschah das Wunder der Brotvermehrung. Dort begann sein messianisches Wirken. Es ist so viel geschehen dort am Ufer des Sees Genezareth. Ich möchte aber heute mit euch nicht am Ufer des Sees Genezareth bleiben, sondern mit euch auf diesen See hinausfahren, so wie unser Herr es auch so oft tat. Nicht umsonst ist der Höhepunkt jeder Israelreise eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth. Und so wollen wir im Geist mit dem Herrn und seinen Jüngern ein Stück auf den See Genezareth hinausfahren und die großen Geschichten miterleben, die dort geschehen sind. Wir wollen dabei über Jesus staunen und uns auch immer wieder fragen, was diese Geschichten mit unserem persönlichen Leben zu tun haben. Ich möchte das in 4 Punkten machen. Als erstes der große Fischfang, als zweites dann die Stillung des Sturmes, als drittens Jesus dann auf dem See Genezareth gehend und der 4. Punkt, der Auferstandene am See Genezareth. Wir beginnen also mit dem 1. Punkt, der große Fischfang. Matthäus 4, Vers 18 lesen wir, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging. See von Galiläa, eine andere Bezeichnung für den See Genezareth. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, die ein Netz in den See warfen. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und dasselbe lesen wir dann noch von Jakobus und Johannes. Auch da lesen wir, sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Also ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich dachte früher immer, das hätte ich nie gemacht, einfach so einem fremden Mann hinterherzulaufen. Aber der Bericht hier bei Matthäus, der ist ja nur die Kurzform, die Matthäus uns gibt. Aus Johannes 1, Vers 35 und den folgenden wissen wir, dass es bereits bei der Taufe Jesu am Jordan eine Begegnung mit diesen ersten Jüngern gab, die damals noch zum Kreis um Johannes den Täufer gehörten. Danke, Marc, für deinen super Dienst über Johannes den Täufer. Genau hier sehen wir die Bedeutung von Johannes dem Täufer als Wegbereiter Jesu. Er hat diese ersten Jünger um sich gesammelt, aus deren Kreis dann auch die ersten Jünger Jesu kamen. Also, das Berufungsgeschehen hat eine Vorgeschichte. Das ist nicht einfach so von jetzt auf sofort aus dem Himmel gefallen. Und dieses Berufungsgeschehen hat auch am Tag der Berufung selbst noch eine viel längere Vorgeschichte, als sie Matthäus uns hier in dieser kurzen, prägnanten Zusammenfassung gibt. Und von dieser Vorgeschichte berichtet uns Lukas. Lukas 5, 1 bis 11. Wir haben es gerade gehört. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sieht 2 Boote am See liegen. Er steigt in eins der Boote, das Simon gehört, bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Jesus macht aus einem Boot eine Kanzel. Ich habe das sehr schön in Magdala in Israel kennengelernt, wo sie eine Kirche gebaut haben. Und da haben sie diese Kanzel, ihr habt es auch bei den Bildern gesehen, da haben sie eine Kanzel gemacht wie ein Boot und ein großes Panoramafenster. Und dahinter sieht man auf den See Genezareth. Wunder, wunderschön gemacht. Da kann man sich als Prediger immer vorkommen, als stünde man auf dem Boot wie Jesus beim Predigen. Also Jesus macht ja aus einem Boot eine Kanzel, einem Fischerboot. Und schon das zeigt uns, nicht der äußere Ort einer Predigt ist wichtig. Wir brauchen keine großen, prunkvollen, sakralen Gebäude für das Evangelium. Und ihr seht ja auch hier, das ist ein ganz, ganz schlichter, karger Raum. Wir brauchen nichts für unser religiöses Fleisch, um das aufzuputschen. Sondern bei uns steht das Wort in der Mitte. Also nicht der äußere Ort einer Predigt ist wichtig. Und wir brauchen keine Manipulation unseres religiösen Fleisches, sondern wichtig ist das Wort Gottes. Und Jesus predigt das Wort Gottes. Und es ist interessant, wir lesen, dazu ist das Volk auch gekommen. Es heißt hier ausdrücklich, sie kamen, um das Wort Gottes zu hören. Alles andere kann man auch woanders hören. Doch das Wort Gottes, das gibt es nur hier. Und das sollten auch wir uns immer wieder bewusst machen. Der zentrale Auftrag der Gemeinde besteht darin, das Wort Gottes zu verkündigen. Und das lesen wir hier auch. Das ist eigentlich genau das, was die Menschen auch von der Gemeinde erwarten. Alles andere können sie auch woanders haben. Aber das Wort Gottes, das gibt's nur hier in der Gemeinde. Und dessen wollen wir uns nicht schämen. Und deshalb brauchen wir keine Alternativprogramme, um Menschen zu unterhalten und zu belustigen, dass sie in die Gemeinde kommen. Es gibt nur einen Auftrag, den wir haben, das Wort Gottes zu verkündigen. Und eigentlich erwarten die Menschen von der Gemeinde auch genau das, dass sie dort nicht Politik, nicht Unverbindlichkeit, nicht Showbusiness, sondern das Wort Gottes hören. Am Anfang des Berufungsgeschehens steht die Predigt Jesu. Und so ist es bis heute. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt woher? Aus der Predigt, aus der Verkündigung. Und die Predigt kommt woher? Durch das Wort Gottes. Das ist die Kette, durch die Glaube entsteht. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Das ist die Kette, durch die Gott Glauben wirken möchte in uns. Zunächst wird hier durch den Herrn vom Boot aus dieses Wort Gottes allen verkündigt, die dort am Ufer versammelt sind. Doch dabei bleibt es nicht. Es folgt eine direkte Ansprache des Herrn an Petrus. So wie auch heute der Heilige Geist uns ein Wort Gottes plötzlich ganz persönlich zuspricht. Es wird für alle gesagt und vieles höre ich und vieles geht hier rein und da raus. Und dann kommt dieses eine Wort, wo der Heilige Geist, wo Gott selbst zu einem Menschen redet, in einer persönlichen Zuspitzung. Und das ist etwas ganz Heiliges, etwas ganz Wunderbares. Diese persönliche Zuspitzung, dieses persönliche Reden Gottes zu einem Menschen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Dass er dieses Wort Gottes, wie wir es in der Bibel haben, jetzt hineinspricht in unser Herz, in unser Leben. Und wir öffnen uns für sein Reden. Und während wir hier sitzen, sprechen wir zum Herrn: Rede, Herr, dein Knecht hört. Wir schalten auf Empfang. Wir öffnen uns für ihn und sein Reden. Und so spricht Jesus hier den Petrus ganz persönlich an. Fahr hinaus und wirf die Netze nochmal aus. Das ist ein Gebot, ein Auftrag Jesu. Und da könnte man stehen und sagen, oh Mann, immer wieder der Herr Gebote, Aufträge, was ist das schwer mit Jesus? Was steckt aber denn eigentlich in diesem Gebot, in diesem Auftrag Jesu? In dem Gebot, fahr hinaus und wirf deine Netze aus. Was erstmal ein Gebot ist, was erstmal nach Arbeit aussieht und Arbeit ist. In diesem Gebot, in diesem Auftrag Jesu, verbirgt sich eine Verheißung des Herrn. Denn wenn Petrus dem Wort Jesu gehorcht, wird er erleben, wie Jesus handelt. Aber die frustrierende Erfahrung aller vergeblichen Versuche der Vergangenheit und alles Fachwissen eines Fischers stehen dem Wort Jesu entgegen. Die ganze Nacht steckt Petrus noch in den Knochen. Frustration, Erfahrung. Und Petrus weiß als Fischer, nachts im Dunkeln, da fischt man. Nicht am Tag, wenn es hell ist und die Fische in Tiefen abtauchen. Also Erfahrung und Fachwissen, die stehen dem Wort Jesu entgegen. Und so ist es bis heute. Unsere Erfahrung und unser Verstand erweisen sich immer wieder als große Glaubenshindernisse. Doch Petrus vertraut dem Wort Jesu mehr als seiner Erfahrung und seinem Wissen. Er setzt seiner Erfahrung und seinem Wissen einen Satz entgegen. Aber auf dein Wort. Das alles weiß ich, das alles habe ich erfahren, das alles sagt mir mein Verstand, mein Gefühl, das alles ist präsent und sagt, nein, bringt nichts. Aber auf dein Wort. Das ist es. Das ist Glaube. Und das müssen wir immer und immer wieder neu einüben. In den Herausforderungen unseres Lebens. Auch wir stehen immer wieder vor unüberwindlichen Problemen, vor Bergen, vor ich weiß nicht, wie es weitergeht, vor leeren Netzen in unserem Leben. Und dann kommt so ein Wort Jesu und dann stehen wir so frustriert da und wollen uns darauf nicht einlassen. Lasst uns das immer, immer wieder neu üben. Unserem Herrn in den Herausforderungen unseres Lebens dieses Wort des Glaubens zu sagen. Aber auf dein Wort. Auf dein Wort mache ich's, weil ich weiß, du kannst. Und so werden auch wir das Handeln Jesu in unserem Leben erfahren. Es ist derselbe Herr, es ist dasselbe Wort. Was folgt, ist ein Fischfang, wie ihn diese erfahrenen Fischer noch nie erlebt haben. Doch dieses Erlebnis der Macht und Größe Jesu bewirkt in Petrus jetzt kein großes Hurra. Das hätte ich doch erwartet. Ein großes Hurra. Totale Begeisterung. Nein. Diese Erfahrung Jesu bewirkt in ihm kein großes Hurra, sondern ein großes Erschrecken. Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. In der persönlichen Begegnung mit Jesus wird Petrus plötzlich klar, was für eine große Kluft zwischen ihm und Jesus, zwischen ihm und Gott besteht. Petrus erkennt seine eigene Sündhaftigkeit und die Heiligkeit Gottes. Und voller Schrecken wird ihm klar, dieser Gott und ich, wir passen nicht zusammen. Kennen wir dieses Erschrecken vor Gott? Haben wir uns schon einmal so im Licht Gottes gesehen? Sind wir schon einmal so richtig erschrocken über uns selbst? Über das, was in uns steckt, wie wir eigentlich sind hinter der Fassade, die wir einander zeigen? Haben wir uns schon einmal so richtig erschrocken über uns selbst? Ich habe den Eindruck, dass uns da etwas verloren gegangen ist. Wir haben das Empfinden für die Heiligkeit Gottes und unsere eigene Sündhaftigkeit verloren. Doch wer sich vor Gott noch nie erschrocken hat, der wird auch die Gnade Gottes nicht verstehen. Und er wird zutiefst auch Golgatha nicht verstehen. Warum das wirklich nötig war, dass Gott seinen Sohn dort am Kreuz dahingibt. Ich glaube, wir könnten viele Menschen fragen, die sagen, also warum das nötig ist, kann ich eigentlich nicht einsehen. Also ich bin nicht schlechter als andere auch. Aber wenn wir uns so im Licht Gottes sehen, vor seiner Heiligkeit, dann ist ganz klar, warum Golgatha sein musste und der einzige Weg zu Gott ist. Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis sind die Voraussetzungen für echte Nachfolge Jesu bis heute. Denn nur so werden wir empfangsbereit für die Gnade Gottes und die Berufung unseres Lebens. Nur so wird der Herr auch zu uns sprechen, wie er zu Petrus gesprochen hat. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Das Erschrecken ist nicht das Letzte. Es ist der Anfang eines neuen Lebens in der Nachfolge Jesu. Damit kommen wir zu unserer zweiten Bootsfahrt, der Stillung des Sturmes. Wieder einmal hat Jesus das Volk vom Boot aus gelehrt. Es wird Abend. Wir lesen in Markus 4, ab Vers 35, und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns an das jenseitige Ufer übersetzen. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass sich das Boot schon füllte. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf. Merken wir, hier wird mit einmal aus der Vergangenheitsform in die Präsensform von Markus gewechselt. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir hier umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Vertraut ihr mir noch nicht? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht, auch hier wieder, und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Die erste wichtige Entdeckung dieser Geschichte, wenn wir Jesus im Boot unseres Lebens haben, bedeutet das nicht, dass kein Sturm kommt. Das ist wichtig. Das müssen wir mal festhalten, denn da gibt's manchmal ganz schön falsche Erwartungen an ein Leben mit Jesus. Wenn wir Jesus im Boot unseres Lebens haben, bedeutet das nicht, dass kein Sturm kommt. Die Wellen von Krankheit, Not und Leiden können sogar kräftig in unser Boot schlagen. Das Boot unseres Lebens kann sich sogar schon füllen. Und Jesus? Jesus scheint es nicht zu kümmern. Er scheint zu schlafen. Hier tut er es tatsächlich. Und auch uns in unserem Leben scheint es manchmal so. Doch diese Geschichte zeigt uns auch für unser Leben, Jesus wird eingreifen. Manchmal sehr spät, aber immer rechtzeitig. Er wird sein Wort auch in den Sturm unseres Lebens hineinsprechen. Manchmal, so wie hier, legt sich dann der äußere Sturm wieder. Manchmal werden wir aber auch erleben, wie sich der Sturm in uns legt und die Stille seines großen Friedens uns erfüllt. Vielleicht tobt dann draußen noch ein Sturm, aber in uns ist die große Stille seines Friedens. Jesus kann den Sturm in unserem Leben ganz unterschiedlich stillen, manchmal äußerlich, manchmal innerlich, aber immer durch sein Wort. Direkt nach dieser Geschichte berichtet Markus in Kapitel 5 von der Befreiung des besessenen Gadarenas, von der Heilung der blutflüssigen Frau, von der Auferweckung der Tochter des Jairus, direkt im Anschluss. Und diese Abfolge bei Markus, die ist nicht zufällig, sondern eine Botschaft. Markus will uns mit dieser Abfolge zeigen, Jesus ist der Herr. Der Herr über die Elemente, der Herr über die dämonischen Mächte, der Herr über Krankheit und der Herr über den Tod. Damals wie heute. Jesus ist der Herr. Der Herr aller Herren. Und Markus möchte uns zum Glauben rufen, indem er uns zeigt, wer dieser Jesus ist. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, es hilft gar nicht so viel, wenn wir immer wieder nur unter diese Appelle geraten, glaub mehr, vertrau mehr, gehorche mehr, mach mehr, sei fleißiger, sei hingebungsvoller, sei. Sondern der entscheidende Schlüssel liegt darin, dass wir Jesus erkennen, wie er ist. Und dann bleibt's nicht, wie es ist in unserem Leben. Johannes schreibt, dass wir einmal sein werden, wie Jesus ist. 1. Johannes 3. Und er begründet das mit den Worten, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Geheimnis. Jesus anschauend, dadurch werden wir verwandelt. Und darum ist es so wichtig, uns nicht nur auf diese Ebene zu stürzen, wie wir noch mehr tun können und noch mehr glauben können, sondern Jesus muss groß werden in unserem Leben. Und das ist genau das, was Markus hier tut. Er malt und zeigt uns Jesus vor Augen. Und da entsteht Glaube, Vertrauen, Gehorsam. Jesus ist der Herr, auch unseres Lebens, auch in allen Stürmen, die in unserem Leben ganz sicher noch kommen werden. Und das zeigt auch die dritte Geschichte. Jesus geht auf dem Wasser. Gerade haben die Jünger die Speisung der 5000 erlebt. Also jeder Verführer hätte sich diese Euphorie zunutze gemacht. Denkt euch nur einen Moment in die Situation. 5000 Männer plus Frauen und Kinder durch ein Wunder satt gemacht. Was für eine Euphorie dort entstanden ist, in dieser großen Gruppe von Menschen. Und jeder Verführer hätte sich diese Euphorie zunutze gemacht. Und auch wir versuchen immer wieder, diese Euphorie irgendwie zu erzeugen, um Menschen dadurch mitzureißen. Und Jesus macht es ganz anders. Er setzt nicht auf die Karte Gruppendynamik, Euphorie, Sensation. Wir lesen in Matthäus 14, Vers 22, und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Also Jesus nötigt die Jünger. Das kenne ich aus dem Strafrecht. Ja, Nötigung, das ist schon eine sehr massive Einwirkung auf den Willen eines Menschen. Das heißt, Jesus hat hier nicht freundlich mal nur gebeten. die Jünger wollten nicht, die wollten da nicht weg. Die sagten, das ist doch jetzt hier so klasse in dieser ganzen Menschenansammlung, in dieser Euphorie. Hier wollen wir bleiben, hier wollen wir aufbrechen. Und Jesus lässt die Luft, die menschlich-fleischlich-religiöse Luft raus. Das ist nicht der Geist und der Weg, den ich gehe. Er sagt, ihr geht ins Boot und ihr fahrt weg. Wir wollen nicht weg, Herr. Wir wollen hier bleiben. Das ist gerade so klasse. Ihr fahrt weg. Kein Wort, ab ins Boot, los geht's. Das heißt nötigen. Ja. Der Herr schützt seine Jünger vor diesem verführerischen, gruppendynamischen Prozess. Wir lesen weiter in Matthäus 14, Vers 23, als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Das ist sein Umgang mit der Situation. Ins Gebet zum Vater zu gehen. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wieder ist es das Grundmotiv eines Sturmes von Wind und Wellen. Ich persönlich habe den See Genezareth nur einmal so aufgepeitscht erlebt. Ansonsten lag er immer wunderbar und ruhig da. Ein einziges Mal habe ich das erlebt, wie wirklich der See Genezareth so aufgepeitscht war. Wir lesen, der Wind war ihnen entgegen. Mit diesem Wort verbindet sich für mich eine ganz persönliche Erfahrung. Als ich im Sommer 2014 aus dem Urlaub in Freiburg mit meinem Auge diese Notoperation hatte und dann unser ganzer Urlaub abgebrochen worden ist und ich dann nach ein paar Tagen nach dieser schwierigen OP auf dem Parkplatz des Krankenhauses stand, so mit abgeklebtem Auge und völlig verdätscht, wie man dann sich so fühlt, da kam meine Frau mit unserem Auto von unserem Urlaubsort aus Frankreich mit den Kindern und Auto vollgepackt, kam sie auf diesen Parkplatz des Krankenhauses gefahren. Sie fährt rauf und in diesem Moment gibt's ein ganz ekliges, quietschendes, metallenes Geräusch und das war's. In dem Moment, wo sie auf den Parkplatz fährt, waren also durch die Reisen in die Schweiz und alles die unsere Bremsbeläge so runter, dass wir also richtig schon auf dem Metall waren. Ihr könnt euch das vorstellen, wie man sich in dem Moment fühlt. Ne? Man ist so abgedätscht und will eigentlich nur nach Hause und die Fahrt wegen des Gases musste sowieso über den Rhein, über große Umwege gehen, weil ich nicht übers Mittelgebirge fahren durfte. Und dann stehst du da in all dieser Chaotik und dann kommt sie mit dem Auto und allem und fährt rauf und das Auto geht kaputt. Ja, ganz komisch. Genau in diesem Moment höre ich in mir diesen einen Satz. Denn der Wind war ihnen entgegen. Das heißt, hätte das jemand zu mir gesagt, ich habe diese Textstelle nicht gerade vorher gelesen, Es war auch keine Stimme von außen, aber sie wurde ganz laut und deutlich in mein Herz, in meinen Geist, in mein Inneres hineingesprochen. Ein ganz lauter Satz. Denn der Wind war ihnen entgegen, nicht mehr und nicht weniger. Das ist ja nun für sich genommen noch kein pures Evangelium. Aber mich hat es in dem Moment unglaublich froh gemacht. Denn es war klar, was der Herr mir in diesem Moment sagen wollte. Ich bin es und ich bin mit dir. Und lass dich jetzt nicht aus der Bahn werfen, weil der Wind dir entgegen ist. Ich kann nur sagen, in dieser Situation, und das ist für mich eher untypisch, kam ganz große Freude und Frieden mitten in dem Chaos über mich. Denn der Wind war ihnen entgegen. Aber ich bin da. Wir haben ganz große, tolle Hilfe erfahren. Gott hat wirklich dann auch eine Werkstatt ganz wunderbar gebraucht. Die haben uns nicht ausgenommen, obwohl wir da wie wehrlose Schlachtschafe waren, sondern haben das ganz fair, ganz schnell mit uns gemacht und wir konnten dann nach Berlin fahren. Es war Gnade. Es war Gnade Gottes, dass es erst kaputt ging in dem Moment, als sie auf den Krankenhaus kam. Es war Gnade Gottes, dass wir Hilfe direkt hinterm Krankenhaus diese Werkstatt fanden. Versteht ihr, so ist es. Gott lässt oft Dinge zu, aber er begrenzt sie auch wieder in seiner Gnade, dass wir sie ertragen können. Also wir hatten die Not, aber wir hatten auch die Hilfe. Und wir hatten sein Wort. Und seitdem ist dieses Wort für mich ein ganz besonderes. Denn der Wind war ihnen entgegen. Das Boot, lesen wir hier, litt Not von den Wellen. Es ist auch die Not unseres Lebens, um die es hier geht. Auch in unserem Leben haben wir oft den Eindruck, dass der Wind uns entgegen ist. Doch diese Geschichte macht deutlich, es geht beim Glauben immer um unsere Blickrichtung. Es geht darum, auch in den Stürmen unseres Lebens Jesus zu erkennen. So wie Jesus hier sagt, seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Auch in den Stürmen unseres Lebens haben wir es zutiefst und zuletzt immer mit Jesus zu tun. In allem, was an uns herankommt, in allem, was uns geschieht, hören wir dieses Ich bin es. Ich bin es. Wir haben es immer in unserem Leben. Zutiefst und zuletzt mit Jesus zu tun. Unserem Herrn. Und es geht immer wieder darum, Jesus in den Stürmen unseres Lebens zu entdecken. Es uns in unserer Angst und Sorge, die uns immer wieder überfällt, von ihm ganz neu sagen zu lassen, sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. Ja, und dann ist da noch die Sache mit Petrus. Und von Petrus lernen wir, es geht darum, in den Stürmen unseres Lebens nicht auf die Wellen, sondern auf Jesus zu schauen. Diese Geschichte ist wie eine Illustration eines geistlichen Grundgesetzes. Schauen wir auf die Wellen, werden wir sinken. Schauen wir auf Jesus, können wir auf den Wellen gehen. Das ist das geistliche Grundgesetz, was uns der Herr hier so plastisch offenbart. Auf den Wellen des Sees Genezareth zu laufen, das ist ein großes Wunder. Aber auf den Wellen in den Stürmen unseres Lebens laufen zu können, glaubt mir, dieses Wunder ist noch größer. Doch wir können es erleben. Wenn wir unseren Blick endlich von diesen Wellen losreißen und nicht binden, fixieren, blockieren lassen durch diesen ständigen Blick auf die Wellen, sondern auf Jesus schauen, ihm vertrauen, dann werden wir diesen tiefen Frieden Gottes erleben, der alles Denken übersteigt und auch in den Stürmen unseres Lebens weiter auf ihn zugehen können.
Ja, aber was ist, wenn unser Glaube uns dann doch wieder verlässt und wir wieder anfangen zu zweifeln, auf die Wellen doch wieder schauen und jämmerlich absaufen? Was dann, wenn unser Glaube eben doch wieder nicht hält?
dann wird Jesus an uns genauso handeln, wie es bei Petrus tat. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn. Der Herr lässt uns nicht absaufen. Seine Hand wird uns immer ergreifen. Es ist doch nicht unser Glaube, der uns hält, sondern seine Hand. Unser Glaube ist ein schwankendes Rohr. Doch seine Hand, die hält uns fest und zieht uns zu sich. Immer wieder neu. Heute und in der Stunde unseres Sterbens. Darauf können wir uns verlassen. Und damit kommen wir zu dieser vierten Bootsfahrt, dem Auferstandenen am See Genezareth. Wir lesen in Johannes 21, nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias, wieder eine andere Bezeichnung für den See Genezareth. Er offenbarte sich aber so, Doppelpunkt. Simon Petrus und Thomas und Nathanael und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Insgesamt sieben. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Klingelt's? Kennen wir die Situation? Hatten wir die schon mal? Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihnen: Kinder, habt ihr etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Die letzte Geschichte vom See Genezareth aus Johannes 21 ist so ganz anders als die vorherigen, denn Jesus kehrt hier als Auferstandener an den See Genezareth zurück. Und doch ist diese Geschichte auch ein Déjà-vu, denn sie erinnert stark an die Berufungsgeschichte der Jünger aus Lukas 5. Ich denke, die Parallelen sind euch aufgefallen. Wieder geht es um einen wundersamen Fischfang nach einer erfolglosen Nacht. Es geht um die Bestätigung der Jünger in ihrer Berufung als Menschenfischer. Doch jetzt erfolgt ihre Berufung nicht mehr durch den irdischen Jesus, sondern durch den Auferstandenen. Hier schließt sich der Kreis um den See Genezareth. Das Ende kehrt zum Anfang zurück und hebt diesen auf eine höhere geistliche Ebene. Doch der Reihe nach. Bereits auf dem Weg nach Gethsemane und dann noch einmal durch die Frauen am Grab hat Jesus seine Jünger nach Galiläa bestellt, um sich vor ihnen dort als Auferstandener zu offenbaren. Lesen wir ganz viel, Matthäus 26, 32, 28, 7 und 10 und auch im Markus-Evangelium Kapitel 14, 28 und Kapitel 16, Vers 7. Weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Immer wieder diese Bestellung der Jünger nach Galiläa. Dort in Galiläa, im See Genezareth, dort werdet ihr mich als Auferstandenen wiedersehen. Geht dorthin. Auferstehung und Himmelfahrt geschehen bei Jerusalem. Warum also Galiläa? Ganz bewusst wollte der Herr sich ihnen als der Auferstandene offenbar genau dort offenbaren, wo sein öffentliches Wirken und ihre Nachfolge begannen. Ich dachte, man könnte hier von einem Glaubensupdate des Herrn für seine Jünger sprechen. Einem Update vom irdischen Jesus auf den Auferstandenen. Und doch berichtet uns Johannes im Kapitel davor, in Kapitel 20 davon, dass der Herr sich seinen Jüngern doch nicht erst, wie ursprünglich geplant, in Galiläa, sondern bereits in Jerusalem, direkt am Tag seiner Auferstehung offenbart. 8 Tage später, dann gleich noch einmal, diesmal auch in Gegenwart des Thomas. Was Jesus hier tut, ist also eine Vorverlegung der ursprünglich geplanten Offenbarung. Es scheint fast so, als ob der Herr es nicht länger ausgehalten hat, sich seinen Jüngern als der Auferstandene zu zeigen. Und wieder einmal zeigt sich die liebevolle Sehnsucht Jesu nach den Seinen. Jetzt aber sind die Jünger in Galiläa am See Genezareth. Doch obwohl sie den Auferstandenen bereits 2-mal gesehen haben, wirken sie hier nicht froh, sondern irgendwie unschlüssig und frustriert. Es sind auch nur 7 der 11. Ausdrücklich wird im Text darauf hingewiesen. Es hat also eine Bedeutung. Sie sind nicht alle dabei. Sie konnten sich offenbar über das weitere Vorgehen nicht einigen und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wirken planlos, ziellos. Ihnen fehlt Jesus als Mitte ihres Lebens. Jesus ist zwar auferstanden, aber es ist nicht mehr wie früher. Er hat sich ihnen kurz gezeigt und ist dann wieder verschwunden. Sie konnten ihn nicht mehr greifen, nicht mehr bei sich behalten, nicht festhalten. So wie Jesus auch zu Maria Magdalena in Johannes 20, Vers 17 sagt, halte mich nicht fest. Es ist nicht mehr wie vorher. Und sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Und wieder ist es der pragmatische Petrus, der vorangeht. Ich gehe hin fischen. Da kenne ich mich aus, das habe ich immer gemacht, das habe ich vorher schon gemacht. Da weiß ich, wie es geht. Ich gehe fischen. Und die anderen gehen mit. Sie tun das, was sie früher auch getan haben, bevor sie Jesus nachfolgten. Aber sie tun dies eigenmächtig, ohne die Gegenwart und ohne den Auftrag Jesu. Und deshalb bleiben ihre Netze leer. Die leeren Netze nach einer erfolglosen Nacht sind wie ein Symbol für die Worte Jesu: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wie oft ergeht es uns ganz ähnlich. Irgendwie haben wir Jesus als die Mitte unseres Lebens verloren. Wir wissen, dass er auferstanden ist, aber irgendwie ist er uns in unserem Leben abhanden gekommen. Und jetzt sind wir planlos, ohne Mitte, ohne Ziel. Wir wursteln so vor uns hin. Wir machen das, was wir gerne machen, wo wir uns auskennen, was wir früher auch gemacht haben. Aber unsere Netze bleiben leer. Es erfüllt uns nicht. Es bringt uns nicht weiter. Mit dem Anbruch des Morgens steht Jesus plötzlich am Ufer. Doch die Jünger erkennen Jesus als Auferstandenen nicht, weil sie nicht mit ihm rechnen. Weil sie so beschäftigt sind, weil sie so mutlos sind. Und wie oft geht es uns ganz ähnlich. Jesus tritt ans Ufer unseres Lebens und wir erkennen ihn nicht, weil auch wir nicht mit ihm rechnen und so beschäftigt sind mit unseren eigenen Angelegenheiten. Und wieder ist es sein Wort, dass er in unser Leben hineinspricht, durch das sich alles ändert. Aber auch hier gilt wieder, erst im Gehorsam gegen sein Wort erleben die Jünger das Wirken Jesu. Sie werfen das Netz auf sein Wort hin auf der rechten Seite des Bootes aus. Und jetzt frage ich euch, was war an der rechten Seite besser? Was war denn besser an der rechten Seite des Bootes? Es war die Seite, die Jesus ihnen nannte. Nur das macht den Unterschied. Sein Wort, sein Auftrag. Ansonsten ist an der rechten Seite vom Boot nichts besser. Aber sein Wort, sein Auftrag, das macht den Unterschied zwischen Vollnetzen und leeren Netzen. Lasst uns deshalb offen sein für die Momente, wo der Auferstandene auch am Ufer unseres Lebens steht und zu uns redet. Ganz plötzlich, ganz unscheinbar. Erst unerkannt und dann doch in der freudigen Gewissheit, wie bei Johannes. Es ist der Herr. Es ist der auferstandene Herr, der auch in unser Leben tritt, zu uns redet, sich uns offenbart und uns in seinen Dienst und seine Nachfolge ruft. Lasst uns auf sein Wort hören und tun, was er uns sagt. Dann werden auch wir ihn als den Lebendigen, den Auferstandenen in unserem Leben erfahren. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir als dem Auferstandenen und dem Lebendigen, dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, dem Alpha und dem Omega, dem Anfang und dem Ende. Herr, alles, alles haben wir in dir. Du bist der Herr. Und wir wollen dich anbeten, dich preisen und dir danken, dass du auch der Herr unseres Lebens geworden bist. Und dass auch wir uns mit allem, was wir sind und haben, ganz dir anvertrauen dürfen. In allen Stürmen unseres Lebens. Du wirst uns begleiten. Du wirst uns durchtragen. Du wirst handeln. Herr, so wie du es hier am See Genezareth zeigst, so tust du es auch in unserem Leben, wenn auch wir mit dem Schiff unseres Lebens unterwegs sind. Wir danken dir, wir rühmen dich, wir beten dich an. Amen.